Den Bibeltext hatten wir fast schon mal vorhin als Lied, aber auch nur fast, nicht ganz, im Eingangs-, im Ankommen-Teil. Und den Bibeltext hatten wir auch vor einigen Wochen schon mal. Da haben wir über Johannes 15, Vers 1 bis 8 nachgedacht, gemeinsam. Heute derselbe Text, aber ein anderer Schwerpunkt aus diesem Text, der ja noch lange nicht ausgeschöpft ist, auch wenn ich heute fertig bin. Ich warne euch vor, wenn es anschließend Essen geben soll, 11 Uhr ist ja zu früh zum Mittagessen, deshalb mache ich die Predigt doppelt so lang wie sonst. Hey, war ein Scherz. Johannes 15, 1 bis 8. Ich selbst bin der echte Weinstock. Mein Vater ist der Besitzer des Weinbergs. Jede Weinrebe, die an mir wächst und doch keine Frucht hervorbringt, die schneidet er ab. Aber jede Weinrebe, die Früchte trägt, die reinigt er, damit sie noch mehr Früchte hervorbringen kann. Doch ihr seid schon rein aufgrund der Botschaft, die ich euch übergeben habe. Bleibt ganz eng mit mir verbunden, so wie ich ja auch in euch bleibe. Eine Weinrebe kann aus sich selbst heraus keine Trauben hervorbringen. Das geht nur, wenn sie mit dem Weinstock verbunden bleibt. So ist es auch bei euch. Ihr könnt nur dann etwas bewirken, wenn ihr fest mit mir verbunden seid. Ich selbst bin der Weinstock und ihr seid die Weinreben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Denn es ist so, wenn ihr euch von mir trennt, dann könnt ihr überhaupt nichts bewirken. Wer nicht fest mit mir verbunden bleibt, der wird auf die Seite geworfen. Das ist wie bei den abgeschnittenen Weinreben. Sie vertrocknen dann und werden schließlich als Brennstoff ins Feuer geworfen. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und wenn meine Worte in euch weiten Raum haben, dann könnt ihr im Gebet erbitten, was immer ihr wollt, und es wird für euch so geschehen. Die überragende Herrlichkeit meines Vaters zeigt sich darin, dass euer Leben viel Frucht hervorbringt und ihr euch dadurch als wahre Schüler von mir erweist. Beim letzten Mal, vor einigen Wochen, vergaß ich es, darauf hinzuweisen, welche Bibelübersetzung oder Übertragung es ist. Manche Luther-Liebhaber und auch Elberfelder-Kenner werden sich wundern, dass das so ungewohnt klingt. Weiß jemand, welche das ist? Kennt sich jemand so gut aus? Das Buch. Ganz neu. Ich glaube, Roland Werner hat diese Übersetzung fabriziert. Das Buch. Zum letzten Mal ging es ja darum, was Frucht ist. Ein Begriff, der ganz oft vorkommt. Das haben wir ausführlich bedacht, was keine Frucht ist, die hervorgebracht werden soll und was denn die Frucht ist. Heute geht es um einen anderen Begriff, den ich beim Vorlesen schon ab und zu etwas stärker betont habe. Ist es euch aufgefallen, bei welchem ich akzentuiert habe beim Lesen? Oder war es langweilig, alles eintönig? Ist keinem aufgefallen, hätte ich mir sparen können. Der Begriff bleiben, bleibt, der soll es uns heute mal antun, also angetan haben. Siebenmal in diesen 8 Versen stoßen wir auf diesen Begriff bleiben, auf das Verb. Das scheint ein Lieblingsbegriff des Johannes zu sein. 112 Mal taucht er im Neuen Testament auf und 66 Mal allein bei Johannes. Und dort hauptsächlich mit 3 Bedeutungen. Darin bleiben, im Sinne von in einer Lebenssphäre bleiben, dann darunter bleiben, im Sinne von ausharren, standhalten und daran bleiben, im Sinne von stehen bleiben, meinetwegen auch auf einem Ellenbogen. Habt ihr gesehen, dass der ein bisschen geschummelt hat? Also wenn mich mein altes Augenlicht nicht trügt, hat er sich mit einem Fuß an der Wand abgestützt. Aber das auf dem Ellenbogen stehen ist schon alleine. Gut, so stehen zu bleiben, in einer Stellung, Haltung, verharren. Und da sind dann auch die drei Hauptaussagen dieses Abschnittes. Erstens, wer darin bleibt, bringt Frucht. Unsere Lebenssphäre wird mit einem Weinstock umschrieben. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Und er sagt das zuerst gegen ein jüdisches Missverständnis. Ja, es gab beim Gottesvolk auch eine ganze Menge Missverständnisse. Jesus ist ja nicht umsonst angeeckt bei einigen, ne? Und dann auch aus dem Weg geräumt worden, aus deren Sicht. Gott hatte ja einen besonderen Weg mit diesem Opferhandeln vor, aber manche meinten, Jesus aus dem Weg räumen zu müssen. Das jüdische Missverständnis war das, dass Israel immer noch der Weinstock Gottes sei. Gott hatte es sich zwar so gedacht, als er einen Weinstock aus Ägypten holte, im Psalm 80, im Vers 9 klingt das an, und diesen Weinstock dann im Land Kanaan anpflanzte, so wie es Jeremia beschreibt. Und auch ein Hosea, der freute sich daran und schrieb, Israel ist ein üppig rankender Weinstock. Hosea Kapitel 10. Ja, dieses Gewächs wurde zum goldenen Symbol des Volkes Israel, das die Stirnseite des Tempels schmückte. Aber alle Propheten, von Jesaja an über Jeremia bis Hosea, beklagten bald die Entartung dieses Stockes. Er fing an zu wuchern, er fing an zu verwildern, weil der Weinstock verdorrt ist, sagt Joel, auch ein Prophet des Alten Testaments. Aber ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Das nochmal als Hinweis für diejenigen, die überlegen, warum muss hier noch das Wort wahre eingeflochten werden. Hätte es nicht gereicht, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock. In ihn, in Jesus, hat Gott nun die ganze Fülle des Lebens gelegt. Und für uns ist die Frage, wie sollen wir dieses Weinstock-Gleichnis verstehen? Es ist ja eine Vergleichsrede. Jesus ist ja ein Mensch und keine Pflanze. Ich bin der wahre Weinstock. Im Winter ist solch ein Weinstock ein trostloser Anblick. Also ich musste mir das anlesen. Wer aus solchen Gebieten stammt, ist ja gut möglich, dass jemand, der heute Stralsunder ist, und im früheren Leben mal, was weiß ich, wie heißen diese nahe Rheinhessen oder meinetwegen sogar in Thüringen um Freiburg rum gewohnt hat, gelebt hat. Solch jemand wird auch einen Weinstock im Winter kennen. Wir hier im Norden eher nicht. Obwohl, ich habe mal gehört, auf Bornholm soll auch schon mal jemand Wein angebaut haben oder immer noch. Stellen wir uns das aber vor, im Winter ist solch ein Weinstock ein trostloser Anblick. Aus der Erde ragen nur ein paar, ja, man nennt es Stecken, die wie abgestorbene, fleischlose Arme aussehen. Irgendwo liegen ein paar ausgegrabene Pfahlwurzeln, die wegen ihrer Länge auffallen. Da erinnert nichts an Leben, an Vitalität, ein einziges Totenfeld. Dieser Weinberg im Winter. Und dann wird es Frühjahr. Der Winzer, der Weingärtner, kommt und schneidet den Stock so, dass nur der Stamm und zwei Äste übrig bleiben, die nach links und rechts hinausgebunden werden. Der Weinstock sieht aus wie ein Kreuz. Und dann geht's los, was im Frühjahr üblich ist, nicht? Die Säfte treiben, werden von den Wurzeln angezogen und hochgetrieben in die Bereiche der Pflanze, wo sie hingehören und Frucht bringen sollen. was ausbilden sollen. An den Schnittwunden bilden sich kleine Tropfen, die zur Erde fallen. Der Kenner sagt, weiß jemand, was der Kenner sagt? Kann man sich jetzt aber auch ausdenken, nicht? Der Kenner sagt, der Weinstock blutet. Tropfen, die zur Erde fallen. Und dann schießen über Nacht so viele Zweige und Blätter hervor, dass der eigentliche Weinstock völlig darunter verschwindet. Ein wahres Wunder. Ein Wunder der Schöpfung, dieser Weinstock im Sommer. Und das bin ich, sagt Jesus. Ich bin der Weinstock. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Seine Wurzeln hat er ganz tief hineingesenkt in die Welt seines Vaters, Gottes. Jesus lebt nicht aus sich selbst. Seine Kraft und seine Vollmacht, seine Wahrheit, seine Güte, ihr habt es im vorhergehenden Lied, seine Güte zieht er aus göttlichen Wasseradern. Nee, ich muss nach oben zeigen, bei göttlichen Wasseradern. Er lebt von seiner Verwurzelung in der Ewigkeit. Anders ist er überhaupt nicht zu begreifen, dieser Jesus, der Gottessohn. Er heilt keinen Kranken, er vergibt keinem Schuldigen, er speist keine Hungrigen, er tröstet keine Traurigen. Das wird nur richtig, wenn der Satz jetzt weitergeht. Jetzt kommt ein Komma, falls ihr euch wundert. Ohne dass er vorher mit seinem Vater darüber redet. Ich bin der Weinstock. Das ist eine ganz demütige Selbstbezeichnung. Keiner hat demütiger über sich selbst gesprochen. Vom Gerechten heißt es, Psalm 92, dass er grünen wird wie ein Palmenbaum. Dass er wachsen wird wie eine Zeder auf dem Libanon. Könige haben sich mit Eichen verglichen, jedem Sturm und jedem Wetter trotzen. Fast jedem. Jesus sieht sich als Weinstock im Winter. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Bibelkenner hören raus, Jesaja 53. Ich bin der Weinstock. Daraus spricht große Opferbereitschaft. Seine Arme werden nach links und rechts ausgestreckt angebunden. Jesus hängt am Kreuz. Und dann schneiden sie ihm in die Seite, sodass er blutet und stirbt. Golgatha ist der trostloseste Anblick, den es auf der Welt gibt. Zeitlich sind wir ja noch gar nicht so weit weg davon. Ich bin der Weinstock, das zeugt aber auch von Kraft. Über Nacht bricht neues Leben hervor. Am Ostermorgen. Eine Woche ist es her. Am Ostermorgen wird wahr, was vorher gesagt worden ist. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Auch bei Johannes zu finden, im Kapitel 14. Neues Leben ist keine Illusion mehr, sondern Wirklichkeit. Ist doch ein wahres Wunder der Schöpfung und Erlösung, dieser Weinstock Jesus, oder? Und in dieser Lebenssphäre sollen wir drin bleiben. Das wird uns dadurch ermöglicht, dass Jesus sagt, ihr seid die Reben. Christen sind Zweige am Weinstock Jesu. So einfach hat es unser Gott eingerichtet. Wir sind nicht Wurzeln, die das Wasser suchen müssen. Wir sind nicht der Stamm, dem die Tragkraft zugemutet wird. Wir sind nicht die Rinde, die irgendetwas schützen müsste. Wir sind erst recht nicht die Krone, die über alles hinausragt. Zweige sind wir. Zweige. Die am Stock bleiben und nehmen, was sie brauchen. Wir müssen nicht suchen. Wir müssen nicht tragen. Wir müssen nicht schützen. Wir müssen schon gar nicht glänzen. Wir müssen nur bei ihm bleiben. In ihm drin bleiben. Dass ich organisch verbunden bin mit Jesus und seinem Wesen, das macht mich zu einem richtigen Jünger, zu einem Christen. Ich will es mal mit einem Bild verdeutlichen. Auch bei Klaus Eickhoff gefunden, den ich ja beim letzten Mal schon erwähnt habe, bei dem ich entscheidende Anstöße, hier Impulse gefunden habe. Ein kleiner Baum steht im Garten. Als seine ersten Zweige grün werden, bekommen die Jungs die strikte Anweisung, Fußballspiele in angemessener Entfernung zu veranstalten. Und sie tun das auch. Aber ein verunglückter Strafstoß wird zum Volltreffer und knickt den schönsten Zweig. Aber nicht nur der Zweig, auch die Jungs sind geknickt. Wie kann der Zweig vor dem verwelken und können die Jungs vor der Strafe bewahrt werden? Sie besorgen sich einen Zwirnsfaden. Sagt man heute noch so? Oder Garn oder ein Stückchen Band. Ja? Wickeln ihn um die Bruchstelle und schau mal einer, guck, der Zweig steht so schön wie vorher. Aber nur einen Tag lang. Dann fällt Muttern auf, wie die Blätter hängen und welk werden. Und sie entdeckt den Zwirnsfaden, der nichts nützt. Es gibt keine Prügel, auch keine Standpauke. Aber die Jungs haben für ihr Leben gelernt, dass Zweige nicht angebunden, sondern nur verbunden leben können. Und genau das gilt auch hier. Es gibt so viele Zwirnsfadenchristen, die sind angebunden an der Kirche mit dem Faden, sagen wir, dem Faden der Tradition. Sind angebunden an den Glauben mit dem hauchdünnen Fädchen der Erinnerung. Angebunden an den Kreis mit dem Faden der Freundschaft, Kameradschaft, wie auch immer. Aber solches Christsein nützt nichts. Dabei kommt nichts heraus. Dieses Christsein welkt. Wir müssen nicht angebunden, sondern verbunden sein, in Jesus drin sein. Und das passiert nach Vers 7 zuerst im Wort. Im Wort. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Gottes Wort will nicht nur immer wieder vernommen, sondern bleibend in uns behalten, verwahrt werden, meditiert. Oder wie sagt es Maria, als sie vom Engel die Nachricht bekommt, dass sie ein wichtiges Kind zur Welt bringen soll? Wer kennt den Spruch noch? Maria aber bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen, im Herzen bewegen. Vielleicht könnt ihr was mit dieser Redensart, diesem Bild anfangen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Martin Luther, der hat beispielsweise seinem Friseur, der hieß Peter Balbierer, geschrieben: Am Abend musst du eine Stelle aus der Heiligen Schrift in dem Gedächtnis mit dir zu Bette nehmen, womit du wiederkäuend wie das reine Tier sanft einschlafen magst. Und wenn du am Morgen aufstehst, wirst du es wie eine Hinterlassenschaft von gestern vorfinden. Wir brauchen diese helfende, weckende, tröstende und befreiende Stimme, die uns nach Vers 3 zuspricht: Ihr seid schon rein. Trotz allem in eurem Leben, ihr seid schon rein. Ihr seid ganz sauber, würde man heute vielleicht übersetzen. Man kennt eher das Gegenteil, nicht, als blöden Spruch. Zum anderen bleiben wir mit Jesus verbunden, wenn wir die Gebetsverbindung nicht abreißen lassen. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Vers 7 unseres Textes. Wer also im Gebet bleibt, wer im Wort bleibt, Wer als Zweig im Weinstock drin bleibt, wer nur aus ihm seinen Saft und seine Kraft bezieht, für den gilt, was Jesus sagt: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wir müssen nochmal das Geschehen im Weinberg beobachten und damit komme ich zum zweiten Punkt. Wer darunter bleibt, bringt viel Frucht. Wir sahen ja, dass im Frühjahr aus dem trostlos wirkenden Weinstock über Nacht mächtiges Leben hervorschießt. Saftstrotzende Zweige und hellgrüne Blätter zeigen sich überall. Und dann kommt der Weingärtner wieder. Er sieht nicht nur die wachsende Pracht, sondern auch die wuchernden Triebe, Schosse, sagt man in manchen Regionen oder sagte man früher, Schosse. Die bringen aber nichts aus gärtnerischer Sicht. Die kommen als Seitentriebe und Ranken, wachsen die mit, aber sie stehlen den Reben, den Ranken, die Säfte. In seiner Hand, der Hand des Winzers, liegt das scharfe Winzermesser, mit dem er dann zuhaut und die Wasserschosse abschneidet, herausreinigt. Nur so können Beeren, Trauben wachsen, die als Früchte einen Wert haben. Ohne dieses Beschneiden können keine ordentlichen Früchte geerntet werden. An diesen Vorgang denkt Jesus, wenn er sagt, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Sehr vieles auf unserer Erde ist solch Wasserschoss. Denken wir mal an die Kirche. Im Jahre 1945 war sie, wieder ein Bild, zurückgeschnitten auf ein Minimum. Zerstörte Kirchen und Gemeindehäuser. Wir haben hier ein ordentliches Gemeindehaus erst seit den 90er Jahren, nicht? Des letzten Jahrtausends? Was? Zurückgeschnitten auf ein Minimum. Und dann durfte alles nochmal neu wachsen. Dann gab es Geldquellen, die reichlich flossen. Ein kirchlicher Zweig nach dem anderen wurde sichtbar. Viele Werke, Vereine, Arbeitszweige bilden ein üppiges Blattwerk dieser Kirche. Und mit Kirche meine ich nicht irgendeine Organisation, sondern die weltweite Christenheit. Ja, das meint ja eigentlich Kirche. Aber wächst Frucht daran? Wie viele Menschen finden an ihr Halt? Wer kommt zum lebendigen Glauben an Gott? Müssten wir heute nicht einen Blick bekommen für die Wasserschosse, die heraus müssen, dass Zweige wieder Frucht tragen? Ich weiß nicht, vielleicht bringt ja auch Vitale Gemeinde diese Erörterungsveranstaltung, diese Findungsinitiative, da auch Erkenntnisse oder nimmt einiges davon auf. Was muss weg, dass die Zweige wieder Frucht tragen? Der schwäbische Pastor Konrad Eisler erzählte mal von einem CVJM. CVJM, christlicher Verein junger Menschen oder Männer. Zwei junge Männer, die haben begonnen in einer Waldhütte und sie haben begonnen, indem sie auf den Knien lagen oder saßen. Sie haben gebetet, haben Gott gefragt, was ist dran? Was können wir, was sollen wir tun als deine Jünger? Und dann ist dieser zu einem mächtigen Verein geworden, mit vielen Zweigvereinen. Da gibt es nichts, was es nicht gibt. Vom Briefmarkenzirkel bis zum Tennisclub. Und die seltsamsten Vögel nisten sich da ein. Aber wächst Frucht? Kommen Menschen, vor allem junge Menschen, zum Glauben an Jesus? Wie viele Wasserschosse sind in unseren Gemeinden und Vereinen, die vielleicht weg müssen, damit Frucht wächst? Ich denke da auch an unser eigenes Leben. Aufgaben und Arbeitszweige sind uns teilweise zugewachsen, aufgetragen worden. Wir sind am Machen und Treiben und überschlagen uns mitunter, manche mehr, manche weniger, manche viel mehr, manche gar nicht. Aber ist es nicht so, dass schon die Zehnjährigen volle Terminkalender haben? Ich nehme das in der Schule wahr. Ich konnte keine Hausaufgaben machen. Ich musste zum Sport, zur Musikschule und dann noch mit Mama einkaufen. Das war dann die Entschuldigung, warum man nach 7 Tagen immer noch nicht die Hausaufgaben hatte. Und bei mir gibt es keine großen, aufwendigen Hausaufgaben. Randvolle Terminkalender. Alle Nachmittage und bei Älteren sind es dann die Abende, ausgeplant und belegt. Aber was kommt dabei raus? Wächst Frucht? Bleibt Zeit für das Wichtigste? Wie viele Wasserschosse sind in unserem Leben, die herausgereinigt werden müssen? Längst nicht alles, was wir treiben, dient dazu, dass unser Leben fruchtbar und sinnvoll wird. Manchmal ist es nur eine Buchstabenverschiebung und aus fruchtbar wird furchtbar. Lassen wir es nicht dazu kommen. Und deshalb kommt Gott, weil wir uns selbst oft verzetteln und vieles ins Leere schießt. Deshalb kommt Gott mit dem Messer. Er schneidet ab und nimmt weg. Gott geht unseren Wasserschossen auf viele Arten zu Leibe. Und wer das begreift, der bekommt ein neues Verständnis seines Lebens. Entbehrungen, Verzichte, Pannen, Sackgassen, Schläge, so im Sinne von Schicksalsschläge, geraten dann in ein neues Licht, in ein versöhnendes Licht. Und deshalb meine Ermutigung, mein Zuruf, entziehe dich nicht der schneidenden Hand Gottes, auch wenn es schmerzt, auch wenn es weh tut. Bleibe darunter. Wer Frucht bringen will, der harrt aus, der hält Stand, ist geduldig und betet sogar. Heiliges Winzermesser, schneide tief hinein, bin noch nicht gereinigt, wie ich sollte sein. Cooler Song, den aber wahrscheinlich eher die Alten kennen, oder? Nicht so sehr die Jüngeren. Nur der Gereinigte bringt Frucht. Und einen haben wir noch, einen Schwerpunkt. Wer daran bleibt, bringt Frucht. Schauen wir noch einmal in den Weinberg. Abgeschnittene Zweige liegen auf der Erde. Das Laub ist verwelkt. Die sind völlig nutzlos. Merkwürdigerweise ist das Holz des Weinstockes zu nichts zu gebrauchen. Ich glaube, da hat Roland Werner bei der Übersetzung dann nicht ganz drauf geachtet. Da kam dieser Begriff als Brennstoff ins Feuer geworfen. Ja. Aber ich verstehe die Stelle so, auch bei anderen Übersetzern, eher als nutzloses Zeug, das nur noch verbrannt werden kann, damit es ganz weg ist. Ja. Denn Fachleute meinen, das Holz des Weinstockes taugt nicht mal als Brennholz. Jedenfalls hat es nicht den Brennwert wie andere. Mit Weide kann man flechten, mit Tannen und Kiefernreisig kann man heizen. An Buchenzweigen kann man schnitzen. Mit abgetrennten Reben ist aber wirklich nichts mehr anzufangen. Schon im alten Israel wusste man das. Für das Altarfeuer durfte ausdrücklich kein Weinstockholz verwendet werden, weil es sich nicht einmal für diesen Zweck eignete. Der Winzer sammelt diese Zweige und verbrennt sie in irgendeiner Ecke seines Weinbergs. Vielleicht kann die Asche dann noch als Dünger dienen. Wer nicht in mir bleibt, sagt Jesus, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Hören wir nicht gerne, aber es gehört ja zum Bibeltext. Muss ich ja predigen. Oft denken wir, wir seien auf uns gestellt, wir müssten die Dinge schöpferisch anpacken oder engagiert in die Hand nehmen. Wir hätten die Sache im Griff. Und wenn dann nichts mehr läuft, wenn uns die Luft ausgeht, wenn der Ofen aus ist, ich weiß, was das heißt, wenn der Ofen aus ist, dann wundern wir uns. Aber schön, dass Jesus uns das Wundern nimmt. Jesus sagt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Kann man auch mit Johannes 1, Vers 3 vergleichen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich seid ihr nutzlos. Ohne mich seid ihr nutzloses Gehölz. Ohne mich versperrt ihr nur den Weg. Ohne mich ist nichts mit euch anzufangen. Ohne mich seid ihr reif fürs Gericht. Klingt anfänglich beleidigend, ja, ihr seid nichts. Aber so ist es ja nicht gemeint. Jesus ist ja da. Wir sollen ja an ihm bleiben, in ihm bleiben. Und dann sind wir nicht ohne ihn. Und dann sind wir etwas. Und aus uns wird etwas. Wir können der Klassenbeste in der Schule sein. Wir können der Star auf dem Fußballplatz sein. Wir können das Ass in der Gesellschaft sein. Ohne Jesus sind wir nichts. Auch wenn wir in unseren Kreisen die tollsten Programme auf die Beine stellen und im wahrsten Sinne des Wortes die besten Puppen tanzen lassen, ist ja manchmal ganz schön, auch im Gottesdienst, ne? Anschaulich, lustig. Ohne Jesus läuft nichts. Wir können in unserem Leben fromm oder gottlos leben, progressiv oder konservativ, immer up to date sein oder total altmodisch. Ohne Jesus läuft nichts. An Jesus hängt alles. Er ist die Mitte, er ist der Mittler und der Vermittler. Er ist der Weinstock und wir die Reben. Deshalb, wer im Leben bleibt, bringt Frucht. Ich vergaß das anfänglich als Thema zu stellen. Seht ihr jetzt zum ersten Mal, nicht? Das ist das Thema über diesen Bibeltext mit dem Schwerpunkt. Wer im Leben bleibt, bringt Frucht. Wer darin bleibt, wer darunter bleibt, wer daran bleibt, der bringt viel Frucht. Amen.